Vendredi 12 septembre. Le crépuscule me permet encore d'apercevoir au travers de mes vitres le mur de briques sur lequel la lune se lève de l'autre côté de Copper Street. Ce mur, qu'il n'est possible de voir vraiment, en dehors de quelques éclairs, de quelques brefs instants de grâce, qu'en mettant en œuvre toute une immense machinerie mentale afin de démonter ta pesante complexité confuse, Bleston, qui nous englobe et nous sépare, ce mur et moi. Ce mur qu'il me faudrait pulvériser pour en extraire tous les germes que j'entends bruire dans ces briques. Le crépuscule, pour quelques minutes encore, me permet de l'apercevoir et de m'en nourrir. Malgré la lampe que j'ai allumée au-dessus de moi pour éclairer cette page blanche, ce miroir piège pour te prendre, Bleston, cette toile pour te filtrer, cette page de moins en moins blanche pour l'éclairer, Bleston, ainsi que les trois images rectangulaires sur ces trois livres retournés, ces trois images d'un même homme, plus ou moins masqué, celle entièrement blanche sur l'ancienne édition du meurtre de Bleston, le maquillage ayant complètement recouvert le visage, celle où il est possible de retrouver, sous le grimage de Barnaby Rich, l'aspect familier de l'auteur, la dernière enfin sur l'édition nouvelle du roman de Jesse Hamilton, cette photographie pour laquelle George Burton a posé en tant que George Burton, où il est évidemment moins masqué, mais où il est encore masqué, d'un masque particulièrement trompeur, puisqu'il ne se présente pas comme un masque, puisque l'on peut s'imaginer que l'on se trouve enfin devant l'homme lui-même mis à nu. Ces trois images qui me servent en quelque sorte d'alphabet pour me représenter ses airs, ses attitudes, ses expressions diverses.
Freitag, 12. September. Heute Nacht befand ich mich im Traum auf jenem Platz der neuen Kathedrale, über den ich am letzten Sonntag gegangen bin, von den Burtons zurückkommend, nachdem ich Anne bis zur Tür ihres Hauses in All Saints Garden begleitet hatte, auf jenem Platz, wo ich am letzten Sonntag auf einem breiten Transparent, das in der Höhe der ersten Etage das große, fast fertige und von seinem Bauzaun befreite Warenhaus von einem Ende zum anderen überspannte, gelesen hatte, Eröffnung im November mit Sonderpreisen. Ich stand inmitten einer riesigen, vor Schreck gelähmten Menge und aus tausend Augen starrten wir auf den grauen, spitzen Turm, auf die Fenster und Portale, die nicht mehr unbeweglich waren, wie es steinernen Gebäuden zukommt, sondern von einem skandalösen Atem belebt wurden, starrten auf das Schiff, das aufschwoll und zusammensank, wobei sich die Strebepfeiler auseinander, die Strebepfeiler auswärts wölbten und einander wieder näherten wie die Rippen eines Brustkorbes, starrten aus tausend Augen auf diesen Leib, der mit jedem der mächtigen Atemzüge größer wurde, auf die Mauern, die aus ihren Fundamenten brachen und sich uns wie riesige Wogen näherten, uns gegen das neue, fast vollendete Warenhaus drängend, an dessen Tür wir schlugen, damit man uns Zuflucht gewähre, starrten auf die Mauern, die uns wie große trockene Lippen die Füße beleckten, sich plötzlich vom Boden losrissen, hochschlugen wie die Bahn eines Zeltes, das geöffnet wird und sich weit hinter uns ein wieder senkte, sodass wir uns alle mit den sämtlichen Gebäuden des Platzes im Innern der neuen Kathedrale wiederfanden, die fortfuhr zu atmen und zu wachsen und deren Kapitelltiere nun mit Bewegung und Blick begabt waren, deren Emporen sich vervielfachten und zu Sprossen einer hohen Leiter wurden, deren Glasfenster nicht mehr farblos, sondern mit wechselnden Szenen und weit überlebensgroßen Figuren, mit Städten als Hintergrund farbig bemalt waren, Fenster, die sich zugleich mit den Wänden entfernten, die dunkler wurden und nach im aufkommenden Nebel verschwanden, indes die ganze Menge und alle Gebäude des Platzes unter dem Schattenkreuz der Vierung bequem Platz fanden, und einer riesigen Fliege aus Email und Gold mit Augen aus Kohle, die langsam ihre zitternden Glasflügel öffnete und schloss, die ganze Menge und alle Gebäude des Platzes, bis auf die neue Kathedrale, deren Ort ein anderes Gebäude einnahm, das ich nicht zu beschreiben wüsste, da ich es nur flüchtig erspähte und von dem ich nur die Tür wahrgenommen habe und davon in Wahrheit nur den Griff und einen Spalt durch den immer dichter werdenden Nebel. Bevor ich mich abermals durch den Schlaf meiner selbst berauben lasse, muss ich ein paar Augenblicke und ein paar Zeilen dem Abend mitten im Winter widmen, ungefähr einen Monat vor meinem ersten Besuch bei den Burtons, an dem ich zum ersten Mal bei den Baileys zum Essen gewesen bin, an dem ich zum ersten Mal, während ich die rechts von mir sitzende Anne betrachtete, den Blick zu dem gewölbten Spiegel über dem Kamin, in dem rauschend die Gasheizung brannte, erhoben habe, draußen in der dichten Nacht fiel der schmelzende Schnee, zu dem Spiegel, in dem ich dem Lächeln Roses begegnet bin, die in diesem verkleinerten Abbild des Zimmers den Platz Anns eingenommen hatte, da sie darin zu meiner Rechten saß, zu jener Zeit, als Lucien Blaise noch nicht in Blaston war, als ich das Exemplar des Mordes von Blaston noch nicht wieder aufgetrieben hatte, als ich George Burton noch nicht kannte, den ich jedoch, wie ich glaube, bereits allein an einem Tisch in der ersten Etage des Oriental Bamboo bemerkt hatte, unter dem wohlwollenden Blick des gelben, etwas fetten Kellners, ohne allerdings zu ahnen, dass eine Beziehung bestehen könnte zwischen diesem Herrn, dem er natürlich an jedem Tag nicht die geringste Aufmerksamkeit geschenkt hatte, und dem von mir gesuchten Buch, zu jener Zeit, dass ich Anne Bailey schon nicht mehr jeden Tag im Sword traf, zu jener Zeit, in der ich dich hasste, Blaston. Oh, wie ich dich schon hasste. Montag, 15. September. Gestern am Sonntag, den 14. September, als ich am späten Nachmittag den Platz der neuen Kathedrale überquerte, um mich zu Fuß zu dem Haus in der Geology Street zu begeben, in dem James mich erwartete, denn wir hatten ausgemacht, dass wir zusammen Anne abholen wollten, um mit dem schwarzen Morris zu den Burtons zu fahren, James, dessen Urlaub begonnen hat, dessen Tisch bei Matthews & Sons neben dem meinigen heute leer gewesen ist. James, von dem ich lange gefürchtet hatte, dass er bei dem Unfall in der Brown Street das Werkzeug deiner Rache gewesen sei. Blaston, was aber, wie ich jetzt glaube, zumindest im wörtlichen und gesetzlichen Sinne unrichtig ist, als ich den Platz überquerte, wo die wolkige Nacht vollends über der leeren neuen Kathedrale und über dem fast vollendeten Kaufhaus hereinbrach, dessen schon verschmutztes, von spärlichen Scheinwerfern erleuchtetes Transparent mit der Ankündigung der Eröffnung im November ich kaum wahrnehmen konnte, habe ich in meinem tiefsten Innern den Schrecken wiedergefunden, die Mutlosigkeit und Niedergeschlagenheit, die ich vor einem Monat vor dieser sonnenbeschienenen Fassade empfunden hatte, habe ich in meinem Inneren, wenngleich sehr stark abgeschwächt, die dröhnende, harte Stimme wiedergehört, mit der du damals meine mitleidlose Verdammung ausgesprochen hattest, deren Wortlaut ich auf den Seiten, die ich in der Woche darauf, in der dritten Woche des August geschrieben hatte, soeben wiedergelesen habe. Deine zornige, autoritäre und selbstzufriedene Stimme, die gewiss auch weiterhin ertönt, über der jetzt aber zu meinen Gunsten eine ganz andere, tiefere Stimme erklingt, deine Stimme der Klage, die durch meine Flammen geweckt worden ist, durch die Wunde, die ich dir zugefügt habe, Blaston, die Stimme deines eigenen inneren Kampfes, zu deren Echo ich mich jetzt mache, da ich durch deinen unvermeidlichen Sieg gezwungen worden bin, meinen besonderen Streit aufzugeben, die Stimme deines Wunsches nach Tod und Erlösung, der zum Licht zu verhelfen ich mich bemühe, zum Wort, den Vertrag erfüllend, der zwischen uns geschlossen worden ist. Nach Büroschluss bei Matthews & Sons bin ich in das New Theater gegangen, um mir den Film über Neuseeland anzusehen. Dann, den Rathausplatz überquerend, über dem die Nacht hereinbrach, in das Oriental Rose, von dessen erster Etage aus ich die letzten grünen Schimmer hinter den lächerlichen Zinnentürmen des Rathauses habe verschwinden sehen. Ohne mein Zutun mischen sich unter meine Sätze von heute Abend manche Bruchstücke des früheren Textes, den ich soeben gelesen habe. Die Tage werden kürzer, das Wetter wird immer schlechter, doch wird es bis zu meiner Abreise noch hinreichend schöne Stunden geben, Stunden wie jene im Oktober, die zu würdigen ich unfähig war, erdrückt von der Trostlosigkeit, die von ihnen beleuchtet wurde. Manche Ausdrücke meines alten Ich, das mich heimsucht, sich unter einer anderen Beleuchtung färbend, als ob ihre Bedeutung gereift wäre, als ob die damaligen Zeilen nur die Vorausnahme der heutigen gewesen wären. Denn wenn die Tage damals schon kürzer würden, so sind sie seither noch viel kürzer geworden. Und die wenigen schönen Stunden, die ich noch vor meiner Abreise erleben werde, sind immer kostbarer, immer leuchtender im Gegensatz zu der Nacht, dem Nebel, dem peitschenden Regen, die immer mehr zunehmen bis zu dem nahen Oktober, den ich hier nicht mehr erleben werde. Dienstag, 16. September. Ich weiß es jetzt, das Auto, das am Freitag, den 11. Juli um 6:30 in der Brown Street plötzlich seine Richtung geändert hat, um sich auf George Burton zu stürzen, war nicht das von Richard Tenn. Ich glaube jetzt auch, dass es nicht der schwarze Morris von Matthews & Sons, dass der Mann an seinem Steuer nicht James war, wie ich es noch bis zum Sonntagabend befürchtet hatte. Ich glaube jetzt, dass es ein anderer Mann war. Jemand, den ich nicht kenne, den ich wahrscheinlich nie gesehen habe und der wahrscheinlich nie etwas von mir gehört hat. Ein anderer Mann in einem anderen schwarzen Morris. Aber auch das macht aus dieser Geschichte keineswegs nur einen einfachen Unfall. Und meine Verantwortung wird dadurch nicht verringert, dass die Kette der Zwischenglieder länger und komplizierter ist, als ich es mir zunächst vorgestellt hatte und dass sie vielleicht unmöglich mit Gewissheit zu rekonstruieren ist. Ich glaube jetzt, dass ich dich eines anderen Mannes bedient, dass du dich eines anderen Mannes bedient hast, Blaston, um dich an J.C. Hamilton zu rächen, um mich durch ihn hindurch zu treffen, um mich zu verhöhnen, um mich in den dichten Qualm dieser beizenden Schwefeldämpfe von Möglichkeiten und Gewissensbissen einzuhüllen, die aus diesem finsteren Ereignis wie aus einem Maul aufgestiegen sind, das sich auf einer vulkanischen Erde öffnet. Doch das schließt James nur im gesetzlichen, wörtlichen Sinne aus, denn sein Geständnis, weit entfernt meinen Verdacht gegen ihn auszulöschen, bestätigt ihn in einem besonderen Maße, zeigt mir, bis zu welchem Punkt er berechtigt war, zeigt mir, dass es nur einer ganz kleinen Veränderung der äußeren Umstände bedurft hätte, und James hätte wirklich in dieser Szene die Rolle gespielt, die ich ihm lange Zeit hindurch zugeschrieben hatte. In der Szene, die er mir am Sonntagabend nicht so hatte erzählen können, wenn er sie anders als nur im Traum erlebt hätte, zeigt mir, dass es nur eines winzigen mehr an Geschwindigkeit bedurft hätte und George Burton wäre gestorben und nicht nur mit ein paar Wochen Krankenhausaufenthalt davongekommen. Wir befanden uns mit dem schwarzen Morris auf dem Rückweg von Green Park Terrace. Wir hatten N nach All Saints Gardens gebracht, waren unter der Eisenbahnbrücke unter den Schienen hindurchgefahren, die von der Hamilton Station nach dem Süden führen, der Strecke, die ich am letzten Dienstag dieses Monats benutzen werde, und kamen in der Surgery Street an dem Gelände des 10. Bezirks vorbei, auf dem die letzten Buden ihre Lampen löschten und die Läden zuklappten, an dem Jahrmarkt, den die letzten Besucher mit hochgeschlagenen Mantelkragen in dem schwarzen, kalten Regen verließen, als James plötzlich langsamer fuhr, schließlich am Rand der fast menschenleeren Straße anhielt und mir das Gesicht zuwendend im Brummen des Motors und dem Rieseln der Tropfen anfing, die Liebenswürdigkeit George Burtons zu preisen, dann seinen Blick durch das Schlagen der Scheibenwischer wieder auf die nasse Straße heftend, fortfuhr. Ich habe in der Nacht nach seinem Unfall auf seltsame Weise von ihm geträumt. Ich befand mich zur Zeit des dichtesten Verkehrs in der Brown Street. In meinen Händen hielt ich das Lenkrad, genauso wie jetzt. Aber ich war nicht mehr Herr meiner Sinne, meine Arme waren gelähmt. Ich jagte mitten durch die Menge, die in panischer Angst vor mir auseinanderstieb. In der Ferne sah ich vor mir einen Mann die Straße überqueren, den ich, wie ich spürte, nicht ausweichen konnte, der direkt mir gegenüber stehen blieb und mich plötzlich ansah, als ob er mit seinem Gewehr auf mich ziele, ein Auge zukneifend, einen Mann, den ich wiedererkannte, den ich schon einmal gesehen zu haben glaubte. Plötzlich war er verschwunden. Ich habe mich wieder bewegen können, habe wieder Gewalt über den Wagen bekommen und bin rechts in eine Straße eingebogen. Das Gesicht aus diesem Albtraum, das habe ich beim Aufwachen sofort begriffen, war kein anderes als das George Burtons auf der Fotografie, die er von sich selbst auf dem Jahrmarkt an jenem Abend gemacht hat, als Sie versucht haben, ihn einzuholen und an dem Sie mir gesagt haben, dass er der Verfasser des Mordes von Blaston sei. Dankeschön.